Eine junge Mutter kommt aufgebracht in eine Polizeistation und meldet die Entführung ihres Jungen. Schnell werden alle Möglichkeiten durchdacht, der letzte Ort des Jungen herausfindig gemacht, ein Bild im Internet gefunden, wo dieser Ort ist. Und die Mutter bittet die Polizei, mit ihr zu diesem Ort zu fahren. Als sie dort ankommen, wo die Mutter sie hinführt, stellen sie fest, dass der Ort mit dem Bild, das im Internet steht, nicht übereinstimmt. Sie fragen die Mutter, warum haben Sie das gemacht? Sie sagt, seit heute Morgen hat sich mein Sohn nicht mehr gemeldet. Ich mache mir Sorgen und ich habe gehofft, dass es so schneller geht. Die Polizei fährt zurück, also das ist übrigens nicht erlaubt, ja, wenn ihr sowas macht. Nur so nebenbei gesagt, ja. Die Polizei fährt zurück in die Polizeistation und es wird wieder eine Entführung gemeldet. Und diesmal scheint es zu stimmen. Sie sind auch hier unterwegs. Der Grund, der Junge ist in der Schule nicht aufgetaucht. Der Name des Kindes steht sofort auch wieder im sozialen Netz. Auch ein Bild des Jungen ist dabei. Auch der Mann, der ihn entführt hat, ist mit Bild im Internet und bekommt einen Namen. Und der Name ist so bekannt, weil es ein Name ist von einer Person, die Kindesmissbrauch betrieben hatte und deswegen ins Gefängnis kam. Jetzt war in der Gegend, wo das passiert ist, dieser Name bekannt. Und alle waren sich sicher, das ist der Mann. Die Polizei fragt nach bei dem Gefängnis, ob der eventuell ausgebrochen ist, weil der eigentlich gar nicht frei sein dürfte. Und ihnen wird gesagt, nein, der ist da, er ist hier. Sie versuchen das zu korrigieren, aber das Internet ist schneller. Das Bild mit dem Namen des Mannes wird verquickt. Der Mann ist bei einer Firma und liefert Getränke aus. Und als er an einer Stelle hinkommt, wo dieses Bild schon andere gesehen haben und eine Person gesagt hat, das ist er, wird er fast zu Tode geprügelt. Selbstjustiz nennt man sowas. Die Polizei kann gerade noch einschreiten und das Schlimmste verhindern. Der Ruf dieses Mannes ist geschädigt. Der Vater wird als Kinderschänder dargestellt und seine geschiedene Frau meidet jeglichen Kontakt. Das ist eine erfundene Geschichte, ich gebe es zu. Aber in abgewandelter Form haben solche Geschichten immer wieder stattgefunden, nicht nur seitdem es das Internet gibt, nicht nur seitdem es soziale Netzwerke gibt. Wir können in der Bibel schon damit beginnen, gleich am Anfang. Als Adam und Eva im Paradies sind, erzählt Satan Lügen über Gott, Böses über Gott. Er stellt das, was Gott gesagt hat, in Frage. Es geht weiter über Noah, der von den Menschen wegen seiner Frömmigkeit belacht wird, dass er mitten auf dem Land, auf dem Festland ein Schiff baut. Über Ham, der seinen Vater aufgedeckt, nachdem er zu viel Wein getrunken hat, in seinem Zelt findet und das nach draußen posaunt und seine beiden Brüder, Sem und Japhet, ihnen erzählt. Und was machen die beiden Brüder? Sie gehen rückwärts gewandt mit einer Decke und decken die Blöße des Vaters zu. Es gibt viele Geschichten, die das erzählen, die vielleicht, weiß nicht, welche Geschichte euch bekannt ist, aber eine sehr bekannte Geschichte ist die Aussendung der 12 Kundschafter in das verheißene Land, in dem Milch und Honig fließt. Und sie kommen zurück und 10 davon verbreiten ein böses Gerücht über dieses Land. Und was passiert mit Kaleb und Josua und Mose? Sie werden fast gesteinigt. Eine schwierige Welt, in der wir leben. Keine einfache Welt. Und wenn wir ehrlich zu uns selber sind, beteiligen wir uns auch daran. Denn es ist sehr leicht, mittlerweile viel leichter geworden, etwas Negatives zu posten, so sagt man, als etwas Gutes. Die digitale Welt, so wie das hier auch in dieser Campus für Uni Würzburg, das ist bei uns als Beilage heute in der Zeitung gewesen, diese virtuelle Welt hat uns erreicht schon lange. Wir leben mittendrin und wir leben mit ihr. Ich habe in dieser Ausgabe einen Artikel gefunden, den wollte ich euch nicht vorenthalten, um uns bewusst zu machen, in welcher Welt wir leben. Kann man positiv wie negativ sehen. Wenn Roboter den Segen erteilen, da steht, Gott segne dich und behüte dich, er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Wer hin und wieder einen Gottesdienst besucht, sollte mit der Segensformel vertraut sein. Umso mehr dürften regelmäßige Kirchgänger zusammenzucken, wenn im Anschluss daran die Frage folgt, möchten Sie den Segen ausdrucken? Wer damit Ja antwortet, kann staunend verfolgen, wie sich bei seinem Gegenüber auf Bauchhöhe eine Schublade öffnet. Darin steht ein kleiner Drucker und er spuckt einen Zettel aus, der stark in Quittung erinnert, die man beim Bezahlen mit Kreditkarte erhält. Dieser Roboter wurde aufgestellt, jetzt vor kurzem, an der Uni Würzburg im Fachbereich Theologie und Religionswissenschaften. Und man hat einfach mal probiert, wie haben die Menschen darauf reagiert. Sie fanden es unangenehm, denn der Roboter sieht eigentlich eher grausam aus. Er hat auch noch einen sehr netten Namen, der heißt Bless You Too. Übersetzt, er segne dich auch. Ja. Aber wenn dann so jemand da steht, der hat also vom Kopf her, das sieht aus wie ein Totenkopf, ja, dann hat er noch so künstliche Arme an der Seite. Ja. Und wenn die dann so, das macht einen dann schon ein bisschen eigenartig. Aber diese beiden Erfinder, die das gemacht haben, einer ist Pfarrer und Künstler, der hat Folgendes gemacht, der hat auch noch einen zweiten Computer entwickelt. Der nennt sich Qt, Q-T. Qt übersetzt heißt etwas Süßes, ein Hübscher, ein Schätzchen. Der ganze Computer ist nicht 2 Meter hoch wie dieser hier, sondern nur 50 Zentimeter. Deutlich runder, ist knuddeliger als dieser Bless You Too und er appelliert an das Kindchenschema. Ihr wisst, was das Kindchenschema ist? Schaut einem Hund in die Augen, wenn er so schöne große Augen hat. Das ist das Kindchenschema. Schaut einem Baby in die Augen oder ins Gesicht. Was ist das Wichtigste? Die Augen. Und den haben sie so gemacht, dass er eben dieses Kindchenschema hat. Und er wird viel positiver angesprochen als dieses andere Element. Warum haben die beiden das gemacht? Ich fand das auch interessant. Sie haben gesagt, wir können uns der Digitalisierung, wir können uns dieser Welt nicht mehr verschließen. Wir können nur versuchen, sie so zu verwenden, dass das, was gut ist, auch rüberkommt. Und das, was nicht gut ist, uns davon distanzieren. Eine Geschichte aus der Bibel, über die ich heute ein bisschen tiefer mit euch nachdenken möchte, in der das auch zum Ausdruck kommt, wenn Menschen etwas Böses erzählen, etwas Übles erzählen, welche Folgen das hat und wie die Gemeinde und wie Gott damit umgeht, wird hier deutlich. Es ist die Geschichte von Paulus in Ephesus. Ephesus, in der Zeit, in der Paulus lebt, ist eine große Handelsstadt. Wenn ihr mal eine Gelegenheit habt und in der Türkei sein solltet, besucht Ephesus. Es ist mittlerweile nicht mehr am Meer, wie es damals in der Bibel war, sondern es ist versandet aufgrund dessen, dass sich der Meeresspiegel verändert hat, dass Sand von den Flüssen hineingespült worden ist. Das heißt also, Ephesus befindet sich jetzt im Landesinneren. Das Meer ist einige Kilometer entfernt. Wie auch immer, diese war eine berühmte, eine ganz bedeutende Handelsstadt. Ich habe Ephesus selber besucht, wie wir als Prediger mal eine Fortbildung hatten. Und was für mich interessant war, das waren wirklich ausgeklügelte Kommunikationswege, die in Ephesus hatten. Die Wege waren befestigt, man konnte sich leicht dort bewegen. Es gab eine Bibliothek dort, eine große Bibliothek, in der man lesen konnte, in der man sich bilden konnte. Es gab Schulen, es war alles wunderbar organisiert. Diese Stadt Ephesus, zu der Zeit damals, hatte etwas Besonderes. Man glaubte nämlich, dass ein Bild der Göttin Diana oder, wie heißt der andere Name jetzt, fällt mir gerade mal nicht ein, komme ich später nochmal drauf, hat noch einen anderen Namen, vom Himmel gefallen ist. Also Artemis, ja genau, danke. Ja. Also Artemis oder die Göttin Diana ist vom Himmel gefallen. Und man hat an der Stelle, an der sie vom Himmel gefallen ist, diese Statue, einen Tempel gebaut. Es war eine Fruchtbarkeitsgöttin. Wer dieses Bild sich mal im Internet anschauen kann, das ist also ein Bild, wo eine Frau abgebildet ist, die alles voller Busen hat hier oben. Also nicht nur zwei, sondern komplett voll. Das heißt, ein Zeichen der Fruchtbarkeit. Und man versuchte, den Menschen deutlich zu machen, dass das ein Wunder ist, was passiert ist. Als Paulus in diese Stadt kommt, die eine Handelsmetropole der damaligen Zeit war, erlebt er etwas, was sicherlich nicht einfach war. Ich lese mal mit euch zusammen in Apostelgeschichte Kapitel 19. Da heißt es, ab Vers 8, Paulus, er, ging aber in die Synagoge und predigte frei und offen 3 Monate lang, lehrte und überzeugte sie von dem Reich Gottes. Als aber einige verstockt waren und nicht glaubten und vor der Menge übel redeten von dem Weg, trennten sie sich von ihnen und sonderten auch die Jünger ab und redeten täglich in der Schule des Tyrannus. Und das geschah 2 Jahre lang, sodass alle, die in der Provinz Asia wohnten, das Wort des Herrn hörten, Juden und Griechen. Paulus geht in eine Stadt, die alles andere als christlich ist. Er verkündigt dort die gute Nachricht von Jesus Christus, das, was ihm wichtig ist, auch als Jude. Er geht in die Synagoge, die es dort auch gab, und die Menschen werden angesprochen. 2 Jahre ist Paulus dort. Könnt ihr euch das vorstellen? 2 Jahre, in denen er regelmäßig unter der Woche den Menschen predigt. Wenn man weiterliest, wird das noch interessanter, weil wie gehen die Menschen mit dem um? Also die einen, die sagen ja hier, sie beginnen an Schlechtes zu reden, also sie verbreiten schlechte Nachrichten, Fake News. Ja. Und dann steht da weiter in Vers 11, und Gott wirkte nicht geringe Taten durch die Hände der Apostel, Punkt. Also durch Paulus ist viel bewirkt worden und durch die Apostel. Aber dann, so hielten sie auch die Schweißtücher und andere Tücher, die er, Paulus, auf seiner Haut getragen hatte, über die Kranken, und die Krankheiten wichen von ihnen und die bösen Geister fuhren aus. Also ich habe als erstes die Frage gestellt, wie ich das wieder gelesen habe, warum passiert es da? Es ist doch Zauberei. Ein Tuch über jemanden halten und er wird gesund und es funktioniert. Die Menschen werden gesund. Und vorher hatten sie sogar welche, die damit im Grunde genommen die schlecht darüber geredet haben. Aber was dann im Laufe dieser Geschichte interessant wird oder interessant ist, ist, dass Gott nicht durch Paulus noch durch andere versucht, mit Gewalt diese falsche Vorstellung, die Menschen haben, zu beseitigen. Man würde heute sagen, er sitzt sie aus. Er lässt das einfach geschehen. Ich meine, wenn das 2 Jahre sind, in denen solche Sachen passieren, das ist eine lange Zeit. 2 Jahre, wo Menschen immer wieder mit dieser Zauberei, aus der sie kommen, konfrontiert werden, wo sie das auch benutzen. Dann kommt noch etwas dazu. Etwas ganz Entscheidendes. Selbst Juden, die also auch in der Synagoge waren, in der Paulus gepredigt hatte, sind in diese Stadt gekommen und haben dieses Element der Zauberei, des Beschwörens verwendet, um die Menschen für sich zu begeistern. Obwohl die Bibel sagt, sagt auch dieser Text hier, dass es im Judentum verboten war, mit Zauberei Menschen zu begeistern. Was mich besonders bewegt an dieser Geschichte ist Folgendes. Das sind Menschen, die, so heißt es hier, reden übel von Paulus und den anderen. Sie sagen etwas Schlechtes über sie. Es erinnert mich an uns heute. Wir sagen natürlich nichts Schlechtes über andere, oder? Aber wenn du mal ehrlich bist zu dir selbst, wenn dir etwas am anderen auffällt, was nicht gut ist, wie schnell thematisieren wir das? Warum? Um von unseren eigenen Problemen abzulenken. Im Schatten des Gerüchts oder des Bösen, was der andere angeblich tut, lässt sich viel besser leben. Ich brauche mich mit meinen eigenen Problemen nicht zu beschäftigen. Die anderen sind es ja. Die Geschichte in Ephesus lehrt uns, dass diese Vorgehensweise keinen Erfolg hat. Hier ist mir Gottes Wort Hilfe. Da steht in 2. Mose 23,1, dass wir nichts Böses über andere erzählen sollen. Das bedeutet für mich auch, wenn ich etwas höre von jemandem, der angeblich etwas gesagt hat, dass ich das nicht sage, dass ich das für mich behalte. Wenn ich denn meine, dass es nötig ist, dass ich darüber spreche, dann wenigstens nur mit der Person, die das betrifft. Am besten ist es, dass er zu der Person sagt, hast du mit der schon darüber gesprochen? Bist du schon bei ihr gewesen? Hast du ihr das gesagt? Bist du im Gespräch mit ihr? Wenn das nicht der Fall ist, dann vergesst es. Weist das von euch. Die Bibel sagt ganz klar, tut das nicht. Die Menschen in Ephesus und auch hier die Juden, die versuchen, die Menschen nach ihren Vorstellungen die Botschaft von Jesus Christus als Erlöser kleinzureden. Und die Grundlage dafür war, sich gegenüber dem Wort Gottes zu verschließen. Sie wollten das nicht hören. Denn das Wort Gottes basiert auf welchem Grundsatz? Es basiert darauf, dass wir den Nächsten achten und dass wir nicht über den Nächsten mit einem bösen Gerücht durch die Welt marschieren. Damals wie heute gehen Menschen diesen Weg sehr gerne. Über andere schlecht reden, lenkt von uns selber ab. Doch Jesus stellt schon zu seiner Zeit diese Vorstellung auf den Kopf. In dieser bekannten goldenen Regel, die die Pfadfinder auch lernen. Jemand da, der sie weiß, die goldene Regel? Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Gerade die Verwendung der modernen sozialen Medien sollte uns davor warnen, leichtfertig mit Informationen zu argumentieren. Ganz gleich, was da kommt. Dort, wo wir Gottes Wort den Menschen bringen, wirkt er durch seinen Geist am Herzen der Menschen und nicht durch unsere Art und Weise, wenn wir etwas spektakulär in die Welt setzen wollen. Auch wenn wir heute in einer Welt leben, die dem Mystischen und Geheimnisvollen viel Kraft abgewinnt, sollten wir uns nicht davor fürchten, Gottes Wort weiterzutragen. Paulus musste allerdings dabei auch etwas lernen. Wenn wir die Geschichte weiterlesen, entsteht ja etwas. Diese Göttin Artemis, die da vom ein Götzenbild auf den Himmel, auf die Erde hat fallen lassen, da gab es eine ganze Zunft, den Demetrius. Der hat dort silberne Tempel gebaut, silberne Bauwerke, die den Tempel der Artemis darstellten, und haben das verkauft. Die haben da richtig Geld mitgemacht. Die haben das versilbert. Die haben nicht nur aus Silber gemacht, sondern sie haben also dieses Wunder auch versilbert. Und als der Demetrius das hört und das mitbekommt, dass da jemand ist und genau was anderes spricht, da beginnen sie auch gegen den Paulus zu arbeiten, ganz massiv. Und Paulus will das gerade rücken. Er will das nicht auf sich sitzen lassen. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, also wenn ihr mal Ephesus besucht, da ist ein riesiges Theater. Also so ein Amphitheater, das ist wirklich riesig. Ich weiß nicht, 40.000 Leute oder sowas, was da drauf drin Platz hätten. Also wirklich groß. Eines der Großen. Und dieses Theater wird zum Zentrum der Auseinandersetzung mit dem, was Paulus verkündigt. Und diese Auseinandersetzung führt dazu, dass man beginnt, über das, was gesagt worden ist von Paulus, schlecht zu reden. Man beginnt einen Tumult zu machen. Man beginnt zu rufen. Also es heißt dann dort hier, dass die Theater sind groß, ist die Artemis der Epheser oder Diana der Epheser. Also man ist der Überzeugung, dass das was ganz besonders Großes ist. Und Paulus möchte das korrigieren. Und da heißt es hier, Vers 30, da aber Paulus unter das Volk gehen wollte, ließen's ihm die Jünger nicht zu. Ich habe so gedacht, Moment, lieber Gott, also das mit den Tüchern, das war ja schon schwierig. Dass da Leute Schweißtücher, also Kleidung von Paulus über die Toten halten und die werden über die Kranken halten und die werden wieder gesund. Aber jetzt lass den Paulus das doch wenigstens klarstellen. Warum machst du das nicht? Ganz einfach, weil die Zeit mit Gott ist und weil Gott es ist, der weiß, wann Zeit ist. Nicht wir. Denn wenn Paulus tatsächlich dort aufgetreten wäre, wäre er nicht mehr dazu gekommen, weiter über das Evangelium zu predigen. Er wäre zum Märtyrer geworden. Die hätten ihn gesteinigt, die hätten ihn fertig gemacht. Diese Menge war so aufgebracht, so wird das hier zumindest berichtet, dass sie selbst einen Mann, der dort angesehen war, nachdem sie rausbekommen habe, dass das ein Jude ist, wollten sie den schon loswerden. Gott lässt es nicht zu, dass Paulus dort auftritt, und er lässt andere dafür wirken, dass er Ephesus verlassen kann. Was lehrt mich das? Es lehrt mich, dass auch dann, wenn ich den Eindruck habe, es ist etwas falsch und es muss korrigiert werden, dass ich Mut habe zu schweigen. Und dass ich mit anderen darüber spreche, wo ich weiß, da habe ich Vertrauen zu denen, die reden das nicht weiter. Es lehrt mich zum Zweiten, dass auch dann, wenn das, was gesagt wird, wirklich gravierend ist, dass ich trotzdem dem Menschen mit Respekt begegne und nicht versuche, durch Gerüchte die Aufmerksamkeit der Menschen zu erlangen. In Ephesus versuchten Juden, die als Beschwörer unterwegs waren, die Menschen auf ihre Seite zu ziehen. Und es ist ihnen offensichtlich auch gelungen. Doch dies ging so aus, dass die bösen Mächte, die sie bedrohten, auf die sie durch einen Menschen und die, das auf einen Menschen durch sie dann zurückkam. Dann, als sie dort erzählt haben, das ist auch so ein interessanter Satz, den muss ich euch einfach noch vorlesen, als diese Beschwörer da auftreten, da heißt es Vers 14, es waren aber 7 Söhne eines jüdischen hohen Priesters mit Namen Skephas, die dies taten, also die Menschen mit Beschwörerei und Zauberei zu betören. Aber der böse Geist antwortete und sprach zu ihnen, Jesus kenne ich wohl und von Paulus weiß ich wohl, wer seid aber ihr? Das heißt, das, was sie gehofft hatten, dass sie durch ihre Art und Weise mit diesem Sensationellen die Menschen zu erreichen, kommt auf sie zurück. Und dieser Mann, der richtet die 12 Leute, 12, so zu, dass sie rausgetragen werden mussten fast. Sie sind nach Hause geflohen, verwundet. Ich meine, einer gegen 12? Oh, Entschuldigung. Dann weiß ich nicht, wo die Zahl 12 jetzt wäre. Also es waren 7, ja, richtig. Ja. Die Zahl 12 kommt später an einer anderen Stelle. Danke für den Hinweis. Aber trotzdem, auch 7. Das ist ja noch, ist genauso gravierend, ja? Bitte? Es waren 7, ja. Hatten gereicht, ja. Ellen White schreibt dazu, Tatsachen, die bis dahin verborgen waren, wurden nun ans Licht gebracht. Einige Gläubige hatten, als sie das Christentum annahmen, nicht völlig mit dem Aberglauben gebrochen. Bis zu einem gewissen Grad hatten sie noch Magie ausgeübt. Was sie damit sagt ist, Gott hat das nicht sofort korrigiert. Und wie leicht neigen wir dazu, alles korrigieren zu wollen? Wozu? Wenn es darum geht, Menschen zu schützen, Menschen in einen sicheren Raum zu geben, um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich zu entfalten, ist es wichtiger, um des Menschen willen mal zu schweigen. Was das ausgeführt hätte, wenn Paulus tatsächlich dort in das Theater gegangen wäre, das ist uns klar. Er wäre dort wahrscheinlich nicht mehr lebend rausgekommen oder zumindest schwer verwundet. Manchmal ist es gut, Dinge auszusitzen. Aber zum anderen bin ich der Überzeugung, dass Gott durch sein Wirken in Ephesus die Menschen zum Nachdenken gebracht hat, wie sie sich am besten verhalten sollten. Im Zweifel ist es immer besser, den Ruf eines Menschen zu wahren, anstatt ihn in den Dreck zu ziehen. Eine letzte Geschichte möchte ich euch in Erinnerung rufen. Jesus wird eingeladen in das Haus eines Pharisäers, eines Schriftgelehrten, Simon. Eine reine Männerrunde. Wir können das lesen in Lukas Kapitel 7. Jesus wird dort eingeladen und wahrscheinlich hat sich auch der Pharisäer, der Simon, wie soll ich sagen, geehrt gefühlt, dass Jesus zu ihm kommt. Er schätzte Jesus wohl sehr. Und diese reine Männerrunde dort, ja, die liegen dort am Tisch, so muss man sich das vorstellen, also die liegen dann immer so, dass die Köpfe miteinander sehen und dann können die miteinander reden, ja. Die Füße sind auf der anderen Seite, also so außerhalb des Kreises, dass wir uns das vorstellen können. Also die sitzen nicht so wie wir am Tisch, ja, sondern die lagen dort, ja, so wie so auf so Kanapés, ja, und haben die Füße nach hinten und dann haben sie so miteinander gesprochen. Und da heißt es da, in diese Männerrunde, und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Und als die vernahm, dass er zu Tisch saß am Haus des Pharisäers, brachte sie ein Alabastergefäß mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu netzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Allein dieses Bild, da ist Jesus hochgeachtet von diesem Simon und den Leuten, die er eingeladen hat. Er befindet sich in einer Männergesellschaft und da kommt jetzt plötzlich eine Frau, die stadtbekannt ist, eine Prostituierte, eine Hure herein. Was muss das ausgelöst haben? Ich habe mich auch gefragt, Wie ist die überhaupt da reingekommen? Ich habe für mich eine ganz einfache Antwort gefunden. Die Männer, die dort waren, die kannten sie. Die wussten, wer das ist. Denn es wird auch deutlich, wie der Simon reagiert. Offensichtlich ist es vielleicht öfters mal vorgekommen, dass eine Prostituierte in so eine Männergesellschaft gegangen ist und sich so angeboten hat, in Anführungszeichen, und gesagt, schau mal, ich bin da. Aber das, was diese Frau tut, ist völlig anders als das, was erwartet wurde. Ich weiß nicht, wie das auf mich wirken würde, aber wenn ich in dieser Runde sitzen würde und da würde so eine Frau reinkommen und die würde einem Nachbarn von mir die Füße mit Wasser waschen, sagen wir es mal so, oder mit irgendeinem angenehmen Geruch waschen und würde weinen über diese Füße, was das für mich einen Eindruck machen würde, ich keine Ahnung. Also was es da für einen Eindruck gemacht hat, das sagt die Schrift. Die Bibel macht das deutlich. Ja? Da passiert Folgendes. Die sagen natürlich, also wenn er tatsächlich ein besonderer Mann ist, dann wüsste er, was das für eine Frau ist. Luther übersetzt hier, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Das Handeln der Frau ist beispiellos. Sie gibt im Grunde genommen Jesus alles, alles, was sie hat. Dieses Gefäß, was sie ihm gibt, dieses Öl, mit dem sie die Füße salbt, ist sehr, sehr, sehr kostbar gewesen. Und wo sie das Gefäß her hat, möchte ich jetzt eurer Fantasie überlassen. Aber es war für sie sehr, sehr wertvoll. Und sie gibt das Wertvollste, was sie hat, an Jesus zurück. Und sie hofft, dass es ankommt. Die Geschichte geht ja dann weiter und Jesus erzählt dann hier mit Simon, stell dir vor, das sind zwei Schuldner bei einem Gläubiger. Der eine hat 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Beiden erlässt er es, sie brauchen es nicht bezahlen. Wer ist dankbarer? Simon sagt, natürlich der, der mehr erlassen bekommen hat. Und dann sagt Jesus, du hast recht geantwortet. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, siehst du die Frau? Ich bin in dein Haus gekommen. Du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen genetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Damals war es üblich, wenn jemand zu Gast war, dass man ihm aus Ehrerbietung die Füße wusch, um den Dreck der Straße draußen zu lassen, zu zeigen, er ist etwas Besonderes, etwas Wichtiges. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Und das ist jetzt so interessant, diese Formulierung, die Lukas hier verwendet. Diese aber hat, seit ich hier reingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Stellt euch dieses Bild vor. Diese Frau weint zu Füßen Jesu, macht die Füße mit ihren Tränen nass, trocknet sie mit dem Haar und dann küsst sie noch diese Füße unablässig. Dass das den Leuten nicht gefallen hat, kann ich mir gut vorstellen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Jesus stellt den Ruf der Frau wieder her. Diese Männer, die diese Frau als Sünderin gesehen haben, die sie als Abschaum betrachtet haben, werden von Jesus vorgeführt und gesagt: Wenn ihr so denkt, habt ihr nichts verstanden. Wenn ihr so handelt, wie ihr denkt, dann wisst ihr nicht, wozu ich auf diese Erde gekommen bin, wozu ich in diesem Saal bin, um Menschen Vergebung zu geben. Ich möchte lernen, viel zu lieben. Ich möchte lernen, so zu lieben wie diese Frau, die mit ihrer gesamten Schuld, mit ihrer ganzen Sünde zu Jesus gekommen ist. Ich möchte lernen, diese Liebe mir von Jesus schenken zu lassen, dass ich anderen Menschen so begegne, wie diese Frau Jesus begegnet ist. Ich möchte lernen, so zu vertrauen, in eine Männergesellschaft hineinzugehen, auch wenn ich bekannt bin dort, hineinzugehen und zu zeigen, wie wichtig mir meine Beziehung zu Jesus ist. Ich möchte lernen, nicht mit bösen Gerüchten meine eigenen Probleme in den Schatten zu stellen, sondern zu meinen Problemen zu stehen. Ich will lernen, meine eigenen Probleme unter dem Licht Gottes zu betrachten. Dort finde ich, wie diese Frau in einer wirklich schwierigen Situation, in einem schwierigen Umfeld, Sicherheit und Antworten. Wie damals in Ephesus. Paulus lernte, dass es manchmal wichtig ist, zu schweigen, auch wenn er im Recht ist. Genauso kann es hilfreich sein, zu reden, wenn die Zeit dafür da ist. Jesus redet erst, nachdem die Frau fertig ist, nicht vorher. Aber das, was er dann sagt, das hat gesessen. Entschuldigt, dass ich das so sage. Im positiven Sinne. Das hat die Menschen erreicht. Liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Denn der Grundsatz Jesu lautet: Alles, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut ihnen auch. Handelt danach. Das wünsche ich, dass uns das jeden Tag gelingt. Amen.